Wir wollen uns einem Thema widmen, das ziemlich präsent ist und gleichzeitig immer wieder der Frage unterworfen wird, ob es überhaupt so existieren kann. Die Darstellbarkeit, die Darstellung von Auschwitz, der Shoah, den nationalsozialistischen Verbrechen, allen vorhandenen Darstellungen zum Trotz, begleitet die Vorstellung einer Undarstellbarkeit dieser Themen. Die gegenwärtige und die historische Diskussion in Deutschland hat der Literaturwissenschaftler Stefan Krankenhagen geschrieben. Und trotzdem immer wieder konstatiert wurde, wie schwierig, wie problematisch es ist, die Shoah darzustellen in medialen Bildern und so weiter, findet es permanent statt. Gerade aktuell wird der Fall des Buches Stella von Tarkes Würger diskutiert, ob das ein angemessener Umgang mit dem Thema sei. Der Historiker Markus Streeb hat sich beschäftigt mit einer etwas älteren Darstellungsform, und zwar in den Comics der 1940er und 50er Jahre. Hat er sich die Darstellung von Konzentrationslagern angeguckt. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Was war denn dein Zugang zu diesem Thema und was war auch die Fragestellung, mit der du an das Thema herangegangen bist?
Mein Zugang war zunächst, dass ich selbst ganz lange Comic-Fan bin und irgendwann gemerkt habe, dass es auch sehr viele ernste und historische Stoffe abseits von Asterix und Lucky Luke gibt. Und häufiger habe ich gelesen, dass die frühe Szene in den USA, also die Comicmacher, die für die bis heute bekannten Superhelden verantwortlich sind, sehr jüdisch geprägt war. Und irgendwie hat mich interessiert, wie das denn zum Ausdruck gekommen ist, weil das die Comicmacher aus jüdischen Familien kamen oder irgendwie einen jüdischen Background hatten. Das schien soweit klar, aber ich wollte eben sehen, ob es da noch mehr gibt und wie explizit sie sich eben der Shoah angenähert haben oder ob das überhaupt geschehen ist.
Was sind das denn dann konkret für Comics, die du untersucht hast? Welchen Zeitraum betreffen die auch? Welches Land? Welche Genre?
Vor allem habe ich mir Comics aus Nordamerika angeschaut, einfach weil dort die Produktion in den späten 30ern und frühen 40ern auch explodiert ist. Und einige Comics aus Kanada habe ich dabei, die ganz spannend sind, weil es dort eben um eine Reflexion von Antisemitismus geht, die die Shoah aber komplett ausblendet, wie ich es bisher zeigen konnte. Und es gibt wenige Beispiele aus Europa. In Europa besonders interessant für mich sind dann eben aber Häftlingszeichnungen aus den NS-Lagern, die teilweise eine starke Ähnlichkeit zu Comics haben oder mit Comicfiguren wie Mickey Mouse zum Beispiel spielen.
Du hast dir diese Comics jetzt angeschaut, untersucht, was für ein Bild zeichnen die denn von deutschen Konzentrationslagern? Also wie wird dieses Thema sowohl grafisch als auch textlich verhandelt?
Grafisch ist zunächst ganz spannend, dass mir zwei Typen von Konzentrationslagern aufgefallen sind. Zum einen sind es steinerne Festungen, die, auch wenn Mauthausen tatsächlich eine steinerne Festung gewesen ist, doch eher an US-Gefängnisse, an Festungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts erinnern. Also das ist der eine Typ, wirklich steinerne, unüberwindbare Festungen, in die die Superhelden es meistens doch irgendwie reinschaffen. In den 40ern zumindest ist das so. Und der andere Typ sind, naja, so skizzierte Lager. Man sieht dann meistens so eine Reihe Stacheldraht im Hintergrund, so ein Zaunpfosten in der Ecke. Und auch das ist natürlich ein leicht überwindbares Hindernis dann und erweckt so den Eindruck, naja, so schwer kann es ja nicht sein, wenn die so leicht da reinkommen, warum gehen die anderen nicht raus? Das legt dann solche Deutungen nahe wie, naja, vielleicht wollen die es dann nicht oder die haben es halt verdient und müssen jetzt in diesem Gefängnis gehalten werden. Also das ist das Bildliche und sprachlich geht es dann meistens darum, dass es unüberwindbare Hindernisse sind, reinzukommen, also diese Mauern dann wieder. Und das ist Orte des Schreckens, Orte des Terrors sind. Das taucht immer wieder auf und in den Horror-Comics der 50er wird es dann noch dramatischer. Also dann sind es wirklich Folterstätten, in denen alles Erdenkbare mit den Menschen passiert.
Und wenn du sagst, das Ganze bekommt quasi so einen Abenteuercharakter und die reale historische Situation, die ja erschreckenderweise zu der Zeit einfach auch noch existierte, also wenn in den 1940er Jahren diese Comics gezeichnet wurden, dann waren die Konzentrationslager noch in Betrieb. Wie werden denn, wenn das quasi ja so ein Hindernis ist für den Superhelden, der Protagonist im Comic ist, wie werden dann Täterinnen und Täter dargestellt?
Auch da kann man so grob zwischen zwei Typen unterscheiden. Das eine sind die die dummen Deutschen, die Befehle ausführen, die nicht richtig Englisch können. Das wird sprachlich auch sehr oft in Szene gesetzt, indem ein englisches Wort wie what dann plötzlich mit V-O-S geschrieben wird, um so das deutsche Unvermögen TH auszusprechen, noch zu reflektieren und das zu manifestieren, eben dann auch in den Sprechblasen der Comics. Und also diese eher dümmliche Variante, die auch im Film häufig zum Einsatz kam, dies zum einen zu sehen und zum anderen dann eben die bestialisch mordende, fast schon nicht mehr menschlich funktionierende Person. Das sind dann die Kommandanten von den Lagern, die Aufseher, die eben bestialisch handeln und wirklich als brutal dargestellt werden, überzeichnet.
Wie bringst du denn solche Trivialisierungen und Simplifizierungen nationalsozialistischer Verbrechen auch mit der jüdischen Autorschaft zusammen, die du am Anfang erwähnt hast?
Ja, das ist tricky, weil ich da bisher wirklich nur Hypothesen habe. Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, medial war es erstmal so, dass es einige Bilder von Konzentrationslagern gab, die in der US-Gesellschaft vorhanden waren. Es gab mehr Berichte als Bilder. Und ich glaube, für die Zeichnerinnen und Zeichner spielt es gar keine so große Rolle, das realistisch darzustellen. Und jüdische Opfer tauchen ja auch erstmal gar nicht auf. Deshalb habe ich für die 40er Jahre vor allem erstmal keinen direkten Zusammenhang gesehen. Ich glaube, die wollten irgendwas darstellen, die wollten irgendwie zeigen, dass Deutschland schlimm ist und dass es in Deutschland solche Lager gibt. Aber ich glaube, also es Material zumindest nicht zu belegen, dass sie eine besonders große Verantwortung gespürt haben, in Anführungsstrichen ihrer Leute wegen, sich besonders viel Mühe zu geben, das Ganze realistisch zu gestalten oder nicht zu trivialisieren.
Jetzt setzt deine Untersuchung in den 1940er Jahren an. Du beginnst mit Comics der 1940er Jahre. Das heißt, der Zweite Weltkrieg hat gerade erst begonnen. Die Wannsee-Konferenz findet ja quasi erst im Januar 1942 statt. Inwiefern sind denn die Comics auch eine Quelle für das Wissen über das Konzentrationslagersystem außerhalb Deutschlands während des Zweiten Weltkriegs?
Ja, davon bin ich fast enttäuscht worden, da sich eben auch nach 1942 diese Darstellungen von Konzentrationslagern erstmal nicht verändern. Die Veränderung findet dann wirklich erst in den 50ern statt, als Bilder von der Befreiung medial omnipräsent gewesen waren. Deshalb, es gibt wissenschaftliche Arbeiten, die nahelegen oder belegen, dass ab Ende 1942 in der US-Gesellschaft alles gewusst wurde oder gewusst werden konnte. Und das schließt natürlich auch die jüdischen Familien von vielen der Protagonisten der frühen Comicproduktion ein. Aber dieses Wissen und diese Details, die da sicherlich auch über Briefe und Gerüchte irgendwie in die Familien vorgedrungen sind, wird nach meinem bisherigen Kenntnisstand nicht reflektiert. Man sieht eben nicht den Bruch, man sieht nicht die Hinwendung zu jüdischen Opfern. Anfangs waren es immer oppositionelle Leute aus dem Widerstand, die als Opfer gezeigt wurden. Und das bleibt konstant, wirklich bis in die 50er.
Nochmal die Frage nach den Autoren. Welche Rolle spielen die denn? Was gibt es da für Beispiele auch von Biografien? Wie hast du darauf geblickt?
Zunächst, abgesehen von den großen Namen wie Jerry Siegel und Joe Shuster, die Superman 38 in die Comic-Szene eingeführt haben und der dann in relativ kurzer Zeit zu einem der erfolgreichsten Superhelden wurde. Und also Jack Kirby, der ursprünglich Kurzberg hieß und seine jüdische Identität versucht hat, ja, zu amerikanisieren, war es bei vielen recht schwierig. Bei einigen Comics war nicht mehr rauszufinden, wer sie produziert hat. In den 50ern dann treten zwei Autoren auf, die treten mehrfach auf, die ich besonders spannend fand. Das eine ist Sam Questkin, der mit einem Mörserbataillon in der US-Armee gedient hat und bei der Befreiung von Dachau oder einem der Außenlager dabei gewesen ist, der dann selbst mit City of Slaves 1952 eine Geschichte macht, in der es eben auch um die Befreiung von Dachau durch amerikanische Truppen geht. Da ist es dann eben spannend zu sehen, wie er in diesem Comic scheinbar, also es liegt sehr nah, aber ich habe jetzt auch kein Zeugnis von ihm, indem er sagt, dass er das wirklich so gemacht hat, indem er seine Erfahrung bei der Befreiung eben reflektiert Und dort ist dann auch ganz spannend, dass er die Häftlinge viel aktiver handeln lässt, als das historisch gewesen ist. Das heißt, er hat wirklich auch sowas wie eine, so einen Handlungsspielraum, den er den Opfern einräumt und ist auch einer der ersten, der das Gefühl des Überlebens im Comic reflektiert. Und das dann schon 1952. Und die überlebenden Figur wird im Comic erst ab den 70ern eigentlich relevant.
Was kann man denn sagen über die Rezeption dieser Comics aus den 40ern und 50ern? Gab es da auch eine Kritik oder ja ein breites Publikum?
Das Publikum ist sehr breit gewesen. Das können wir sagen, weil es Studien zum Comic-Konsum auch der GIs an beiden Fronten des Zweiten Weltkriegs gab. Das heißt, zur Standardausrüstung von amerikanischen Soldaten gehörten auch immer Comicbooks. Und das bedeutete natürlich auch, wenn die einer gelesen hatte, dann wurde das Heft weitergegeben. Und inwieweit sich dort dann auch über solche Geschichten ausgetauscht wurde oder vielleicht auch, weil man es nicht wahrhaben wollte, gesagt wurde, naja, okay, so schlimm wird es schon nicht sein. Was dann spätestens in der Situation, als dann GIs Konzentrationslager befreit haben, irritiert und erschüttert wurde. Ansonsten waren diese Comics, vor allem dann auch in den 50ern, die Horror-Comics, sehr weit verbreitet, sehr beliebt, was dann auch dazu geführt hat, dass sie aufgrund ihrer vermeintlichen Gefährlichkeit teilweise verbrannt wurden. Aber leider gibt es jetzt keine Studien, keine flächendeckenden Befragungen, die genau abfragen, wie die Rezipientinnen die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs im Comic wahrgenommen haben, wie sie auf diese KZ-Darstellung reagiert haben. Ein ganz besonders krudes Beispiel für die Rezeption von Comics in den 40ern kommt tatsächlich aus Deutschland. Die SS-Wochenzeitschrift Das Schwarze Korps hat auf eine Superman-Geschichte direkt reagiert und teilweise abgedruckt 1940. Und die Geschichte und vor allem aber die Macher von Superman in diesem Artikel heftig diffamiert und kritisiert und mit antisemitischen Schmähungen überzogen.
Wie würdest du denn diese Comic-Darstellung der Shoah, der nationalsozialistischen Verfolgung in den Konzentrationslagern einbetten in diese Frage nach der Darstellbarkeit? Also da wird ja meistens verkürzt wiedergegeben, Adorno nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, sei barbarisch. Und jetzt sind diese Comics, wie du es beschreibst, eine krasse Form der Unterhaltungsliteratur, in dem irgendwie mit so Mord- und Horrorvisionen gespielt wird. Wie bettest du das ein in diese Diskussion um eine Darstellbarkeit der Shoah?
Das Spannende finde ich zunächst, dass die Frage sich zunächst gar nicht gestellt wurde, weil die Dimensionen und das Ausmaß einfach nicht bekannt waren. Und teilweise dann auch wirklich selbst von den jüdischen Autoren, die besser wussten, auch biografisch, auch familiär, runtergespielt wurde. Das heißt, wir haben erstmal die banale Situation, dass Häftlingszeichnungen, dass diese Comics, dass auch Literatur und Tagebucheinträge sich überhaupt erstmal damit beschäftigen, das beschreiben und dann eben auch bildlich darstellen, bevor diese Diskussionen geführt werden, bevor das Ausmaß überhaupt ersichtlich ist. Und diese Trivialisierung, zum einen, ja klar, diese Comics sind Teil der Kulturindustrie. Comics werden zu dem Zeitpunkt wirklich ziemlich entfremdet produziert. Das heißt, eine Person schreibt eine Geschichte, andere zeichnen das, wieder andere befüllen die Sprechblasen und die Blogtexte. Deshalb definitiv Unterhaltungssektor. Immer wieder scheint in solchen Geschichten aber eben eine Reflexion darüber auf, was das ist, was da gerade passiert. Oder es gibt eben Comics, die so trivial sie gezeichnet sein mögen, die eben eine jüdische Selbstermächtigung stark machen, jüdischen Widerstand. Schon 1946 gibt es eine Golem-Geschichte, in der jüdischer Widerstand thematisiert wird. Und das heißt, da scheint immer wieder was auf, was weit über bloße Unterhaltung hinausgeht. Und das ist für mich dann das Potenzial, wo ich auch ganz klar sage, das ist nicht nur eine Trivialisierung, sondern eine Reflexion und in einer Reflexion über das, was geschehen ist. Und dann ist es natürlich darstellbar und gehaltvoll und verrät uns viel eben über die Rezeption. Auch solche Rachegeschichten in Horror-Comics der 50er. So respektlos das gegenüber den Opfern ist oder zu sein scheint, Aber immerhin wird dort dieser Rachefantasie Raum gegeben. Und das passiert dann ganz lange bis zu Inglourious Basterds. Eigentlich nicht medial. Deshalb, da steckt viel Potenzial drin, aber natürlich sind diese Comics tief in der Kulturindustrie verstrickt und können nicht anders als irgendwie auch barbarisch sein. Also wenn du das Adorno-Zitat schon anspielst, dann ist es eben genau das. Natürlich sind die da drin, aber es scheint immer wieder etwas Widerständiges und Reflexives auf.
Deine Untersuchung endet in den 50er Jahren. Wieso setzt du diesen Zeitpunkt und wie würdest du sagen, sieht die Folgerezeption von NS-Verbrechen in Comics aus?
Den Zeitpunkt habe ich nur gewählt für einen kleinen Teilbereich meiner Gesamtforschung. Also setzen es insgesamt mit der Darstellung der Shoah im Comic auseinander. Und diese frühe Phase war insofern interessant, weil das die Phase ist, die man als das Golden Age of American Comic Books bezeichnet. Beginnend mit dem ersten Superman-Heft und endend mit der Verabschiedung der Selbstzensur der Comicverlage, nachdem es mediale Hetzkampagnen gegen den Comic gab. Öffentliche Verbrennungen von Comics, übrigens nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, wurden in den 50er Jahren Comics verbrannt. Und da sehe ich einfach den Bruch, weil danach durch diese Selbstzensur erstmal die Finger weggelassen werden von gewalttätigeren Stoffen. Das ändert sich in den 60ern wieder. Und ab den 60ern gibt es dann auch eine Verschiebung hin zu jüdischen Opfern. Also dann ist es klar, wenn ein KZ dargestellt wird, taucht auch irgendwo ein Davidstern auf. Spätestens ab den 70ern ist diese Verbindung von NS-Verbrechen, jüdischen Opfern ganz klar. Und in dem Zeitraum 39-40 bis 1955 gibt es lediglich 4 explizite Beispiele, in denen Jüdinnen und Juden als eine von vielen Opfergruppen auftauchen. Und nur in einer Geschichte, dieser eben erwähnten Golem-Geschichte von Joe Kubert, sind Jüdinnen und Juden wirklich im Zentrum der Erzählung. Und es wird auch klar, dass der Plan der Nationalsozialistinnen gewesen ist, alle Juden umzubringen.
Jetzt gibt es eine Form, die immer wieder genannt wird, nämlich Art Spiegelmans Maus-Reihe, wenn es um die Auseinandersetzung mit der Judenverfolgung im Comic geht. Wie würdest du vielleicht denn Art Spiegelmans Art der Auseinandersetzung vergleichen mit dem, was du in deinem Vortrag beleuchtest?
Spiegelman ist glücklicherweise viel komplexer unterwegs, als es so ein Racheplot in einem Horrorcomic der 50er Jahre leistet. Nichtsdestotrotz merkt man bei Spiegelman immer wieder, dass er genau auch von solchen Bildern fasziniert ist und war. Das merkt man mehr in seinen Arbeiten, die er in sogenannten Underground-Comics der 70er dann gemacht hat. Und Spiegelman selbst sagt auch, dass seiner Auffassung nach die Horror-Comics der 50er generell eine Reflexion der Shoah sind, eine Verarbeitung von einer Generation, eine Gewaltverarbeitung einer Generation von Comiczeichnern und den wenigen Comiczeichnerinnen. Und Spiegelman erzählt ja auf mehreren Ebenen und was für mich ganz entscheidend ist, er reflektiert eben die Vermittlung von Geschichte gleich mit. Bei ihm steht die Erzählung und die Brüche der Erzählung stehen im Vordergrund und das gelingt ihm besonders gut und damit hat er auch viele nachfolgende Comics inspiriert, wirklich auch eine Erzählung aus heutiger Perspektive mit einzubinden, immer klar zu machen, das ist kein Abbild von Realität, sondern das ist eine nachträgliche Konstruiertheit. Das gehört für mich zu den Stärken Spiegelmans und zum Potenzial des Comics ganz im Allgemeinen.